Wir steigen mit einer Frage. Wie reagieren, wenn der Glaube nicht funktioniert? Hast du diese Frage dir auch schon gestellt? Bist du auch schon in dieser Lage in deinem Leben, dass du gesagt hast, der Glaube funktioniert irgendwie nicht? Wie reagierst du denn? Das ist eine Frage, die sehr viele Gläubige zu bestimmten Phasen von ihrem Glaubensleben haben. Wie reagiere ich, wenn mein Glaube nicht mehr funktioniert? Und das ist eine Frage, die in den Psalmen ganz, ganz fest bewegt wird. Und es ist eine Frage, wo der Psalm 2 eine Antwort darauf liefert. Es ist eine Frage, wo Psalm 2 eine Antwort darauf liefert, weil der Psalm 1, den wir letzten Sonntag angeschaut haben, genau diese Frage eben weckt. Und ich habe euch heimgeschickt letzten Sonntag mit dem Anliegen, dass ihr die beiden Psalmen leset, der Psalm 1 und der Psalm 2. Immer mit dieser Frage im Kopf, was sagt uns der Psalm aus über den Weg zum Leben? Und du hast das vielleicht gemacht, du hast den Psalm 1 gelesen und denkst, ja, das passt gut zu dem, was wir gehört haben am letzten Sonntag. Und dann hast du den Psalm 2 gelesen und hast gedacht, hä? Was um Himmels Willen hat das mit unserem Thema zu tun? Der Psalm 2 gibt uns eine Antwort auf diese Frage. Und wir haben gesehen letzten Sonntag, dass Psalmen die Lieder sind, die Jesus gesungen hat. Und ich hoffe, du bist heimgegangen und du hast jetzt eine Woche gehabt, wo du ein angepasstes Bild gehabt hast von Jesus. Von einem Jesus, der nicht nur redet und lebt, sondern von einem Jesus, der singt. Das Bild hat mein Herz erreicht. Letzte Woche hat Jesus gesungen, aus vollster Kehle die Melodie Gottes in die Schöpfung hineingelegt. Und die Klänge von seinen Liedern kommen bis in unsere Zeit durch, in den Psalmen. Das sind die Lieder, die Jesus gesungen hat. Und wir haben gesehen, dass in diesen Liedern etwas ganz Spezielles besungen wird, nämlich das Gebot oder Gesetz Gottes. Jetzt, das ist etwas Spezielles. Wir Schweizer, wir gehen ja nicht her und nehmen das ZGB oder das OR, die Gesetzgebungen der Schweiz, und sagen, das ist so cool, das Gesetz, da mache ich ein Lied draus, das machen wir nicht. Aber die Juden, die haben so ein positives Bild vom Gesetz Gottes, weil sie gesagt haben, das Gesetz Gottes, das ist da, wo der Weg ebnet zum Leben. Das ist so kostbar, da müssen wir ein Lied drüber singen, da bricht es aus uns raus in Gesang und Melodie, wenn wir das Gesetz in die Hand nehmen. Und so haben wir im Psalm 1 den Jubel, dass Gott sein Gesetz gegeben hat, in dem, was die Juden Tora genannt haben. Ich habe den Psalm 1 so ein bisschen zusammengefasst. Wohl dem, sagt der Psalm, der Lust hat an der Tora, am Gesetz vom Herr, was er macht, das gratet wohl. Und wir haben oft so ein Bild vom Gesetz Gottes, dass das etwas ist, was uns stört. Oder? Wir möchten möglichst wenig Gesetz, weil das ist uns im Weg. Wir möchten eigentlich das machen, was wir wollen, und das wäre eigentlich das Leben. Und das Gesetz Gottes ist ein Störfaktor. Das Gesetz Gottes legt uns Hindernisse im Weg zum Leben. Die Juden haben das völlig anders gesehen. Die haben gesagt, das Gesetz Gottes ist da, wo die Hindernisse aus dem Weg kommt, auf dem Weg zum Leben. Und wenn wir leben nach dieser Tora, nach dem Gesetz Gottes, dann nachher kommt es gut in unserem Leben. Das ist das, was wir hier sehen. Und jetzt haben wir in den Psalmen etwas mega Lässiges. Psalmen sagen nämlich, weißt du was, genau das habe ich gemacht. Ich habe nach dem Gesetz Gottes gelebt und habe erwartet, dass es gut kommt in meinem Leben, und es ist nicht gut gekommen. Und weißt du was, es ist noch schlimmer, dieselben, die nicht nach Gottes Gebot leben, denen geht es gut. Die Gottlosen, die haben es gut. Und ich, der nach dem Weg Gottes lebe, ich habe es nicht gut. Genau das Gegenteil, wie das, was der Psalm 1 behauptet. Und der Psalm 1 weckt eine tiefe Frage, die in den Psalmen bewegt wird. Ich gebe euch ein Beispiel. Im Psalm 73 lesen wir: Ich habe die stolzen Menschen beneidet, als ich sah, wie gut es ihnen trotz ihrer Bosheit ging. Jetzt, was haben wir im Psalm 1 gelesen? Ah, die, die auf den Weg der Sünder und der Gottlosen treten, denen geht es schlecht. Aber der, der das schreibt, der sagt, ich habe geschaut, denen geht es auch gut. Sie scheinen ein sorgloses Leben zu führen, sie sind stark und gesund. Sie triefen vor Fett und tun, was immer ihr Herz begehrt. Jetzt, das ist ein Argsi, um damals zu sagen, sie haben ein dickes Portemonnaie an, denen geht es gut. Also, das fettige Fleisch ist das teure Fleisch, und das hat man dann so durch den Bart, und jetzt müssen wir einen Bart haben. So ablaufen und so. Oder sie triefen vor Fett, das ist so die Hände, was sie brauchen zum Leben. Sie haben genug hinten rechts. Wir Schweizer würden sagen, sie haben das Konto bei der UBS oder so. Also, nichts gegen die, die das Konto bei der UBS haben. Ihr trifft von Fett. Nein, das habe ich auch nicht gesagt. Denen geht es gut. Wann geht es gut? Denen, die nicht nach Gottes Gebot leben, denen geht es gut. Sie prahlen, als kämen ihre Worte vom Himmel. Die ganze Welt hört ihre angeberischen Worte. Hä? Lesen wir das in den Psalmen? Psalm 1 hat doch gesagt, das sollte gar nicht passieren. Ich beobachte in der Realität vom Leben, dass es aber stattfindet. Schau dir diese gottlosen Menschen an. Während ihr Reichtum wächst, führen sie ein angenehmes und sorgloses Leben. Hast du das auch schon gedacht? Wenn ich nicht nach Gottes Weg würde leben, ginge es mir besser? War es denn völlig umsonst, dass ich mein Herz rein hielt und kein Unrecht beging? Ist es denn völlig umsonst, dass ich nach Psalm 1 lebe? Wenn ich in der Realität von meinem Leben beobachte, sagt der Psalmist da, ist das Psalm 1 nicht funktioniert. Und das ist eine Erfahrung, die nicht nur Menschen in der Antike gemacht haben, auch wir machen diese Erfahrung. Eine Freundin von mir hat mir eine WhatsApp-Nachricht geschickt, eine Sprachnachricht diese Woche. Sie ist von ihrem Mann verlassen worden und geht durch eine richtig taffe Zeit. Und sie hat das gesagt in dieser Nachricht. Ich habe so viel gebetet, aber trotzdem habe ich manchmal das Gefühl, dass mir alles fehlt. Der Glaube funktioniert nicht. Ich mache das, was in der Bibel steht, ich soll. Ich bete. Und ich fange an, mein Leben ausrichten nach Gott. Aber mir fehlt es an allen Ecken und Enden. Es wird nicht wohl, es wird schlimmer. Das ist die Erfahrung von ihr. Oder ein Ed Shaw. Der Ed Shaw, das ist der, der das Buch geschrieben hat, Plausibilitätsproblem, das wir angeschaut haben vor ein paar Jahren. Der Ed Shaw ist ein homoerotisch empfindender Pastor, der seine sexuelle Neigung nicht auslebt, aber als Pastor schafft. Und er hat ein Buch geschrieben, ganz wichtiges für uns als Gemeinde. Und er schreibt in dem Buch von genau deren Erfahrung, ich lese es euch vor. Seit Beginn der Pubertät hat sich mein sexuelles Verlangen auf Menschen meines eigenen Geschlechts fokussiert. Was ich für eine Phase im Teenageralter hielt, ist nie weggegangen. Und jetzt mal nur da lesen. Ich fühlte mich Mitte, Ende 30, trotz meiner größten Anstrengungen und Gebete um Änderung, nach wie vor ausschließlich von anderen Männern angezogen. Ich habe alles gemacht, was richtig ist. Aber es ist nicht wohl geworden in meinem Leben, sagt der Ed Shaw. Ich bringe nur ein letztes Beispiel. Der Bart Campolo, das ist der Sohn von einem weltberühmten Pastor. Und er beschreibt seine Erfahrung, dass der Glaube nicht funktioniert. Er sagt im Interview, die städtische Armut hat meine Theologie durcheinandergebracht. Und die städtische Armut in den USA ist jetzt da, die ist zum Teil grauenhaft. Ich hatte eine Theologie, die besagte, dass Gott eingreifen kann. Also wenn ich bete, dann passiert etwas. Nach längerer Zeit unbeantworteten Gebets musste ich den Glauben an die Souveränität Gottes aufgeben. Und es ist Tatsache, dass der Bart Campolo irgendwann aufgehört hat, überhaupt an Gott von der Bibel zu glauben. Und er ist de facto Atheist geworden. Warum? Weil er das Gefühl hatte, der Glaube funktioniert nicht. Psalm 1 verspricht etwas, das Psalm 1 nicht erfüllt. Wie reagieren wir denn, wenn wir so eine Erfahrung machen? Jetzt, ich bin weit davon entfernt, den Bart Campolo irgendwie negativ zu sehen. Ich hoffe von ganzem Herzen, dass er die zurückfindet zum Glauben. Das ist mein Gebet für ihn. Ich habe für ihn gebetet. Und das wäre ein schönes Zeugnis, wenn das stattfinden dürfte. Aber das ist eine Art, wie du reagieren kannst, wenn du sagst, mein Glaube funktioniert nicht. Und wir möchten jetzt in den Psalmen schauen, was denn die Lösung der Psalmen ist. Der eine ist, ich verabschiede mich von dem Jesus und von dem Gott. Der andere Weg wäre, den Weg der Bibel zu gehen. Den Weg, den wir in den Psalmen sehen. Und wir haben in den Psalmen ein Versprechen. Dass dann, wenn du das Gefühl hast, Psalm 1 funktioniert nicht, dass dann, wenn du das Gefühl hast, mein Glaube funktioniert und verhebt nicht, in der Realität, wie ich es sehe, dass es ganz sicher zu einer Wende wird kommen. Und wir möchten einen Psalm anschauen, wo die Wende drin enthalten ist. Das ist der Psalm 22. Ich lese euch den ersten Vers vor, von dem Psalm und den Vers, wo die Wende dann drin ist. Psalm 22, Vers 2, da heißt es, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich schreie, aber keine Rettung ist in Sicht. Kennst du das Gefühl? Gott, und das ist ein guter Christ, der das sagt, oder? Das ist einer, der gelebt hat nach dem Gebot Gottes, nach der Tora, der gesagt hat, Psalm 1 nehme ich ernst. Und es funktioniert nicht. Und dann geht es 20 Verse so weiter. Gott, warum? Gott, warum? Gott, was ist los? Und dann kommen wir zum Vers 22 und da geht es weiter. Befreie mich aus dem Rachen des Löwen, rette mich vor den Hörnern und Büffeln. Und jetzt wie aus heiterem Himmel raus, völlig unvorbereitet, kommt, ja, du hast mich erhört. Und der ganze Rest vom Psalm ist, ich werde dich loben in der Versammlung der Gläubigen, wie wir da, wo wir vorher gemacht haben. Und Psalmen, die sind das Versprechen, dass dann, wenn der Glaube, dann, wenn Psalm 1 nicht funktioniert, dass es zu einer Wende wird kommen. Jetzt, wir haben diese Art von Psalm an mehreren Orten und das Schwierige für dich und für mich ist vielleicht, dass du sagst, ja, es ist ja einfach so plötzlich, es ist so unangekündigt, dass die Wende kommt. Und die Frage ist, warum kommt es zu dem Wechsel? Wie kommt es dazu, dass in deinem Leben, wenn du das Gefühl hast, mein Glaube funktioniert nicht, dass es plötzlich zu einer anderen Erfahrung kommt? Und die Antwort auf diese wichtige Frage, die liegt im Psalm 2. Das Problem, das der Psalm 1 weckt, wird im Psalm 2 beantwortet. Und es ist die Antwort auf die Frage, wie sollen wir reagieren, wenn der Glaube nicht mehr funktioniert. Und ich lade Lisa ein, zum Führer kommen und uns den Psalm 2 vorlesen. Hört auf den Psalm, lasst ihn auf euch wirken. Es hat ein paar irritierende Sachen drin. Ihr werdet es sehen. Wir haben gesagt, wenn wir Psalmen lesen, hat es immer Trost und Irritation. Oft ganz nah nebeneinander. Wir hören es einfach und wir lassen nachher den Psalm 2 an die Frage an, die uns beschäftigt und die Psalmen beschäftigen.
Warum toben die Völker vor Zorn? Warum schmieden sie vergebliche Pläne? Die Könige der Erde lehnen sich auf. Die Herrscher der Welt verschwören sich gegen den Herrn und seinen Gesalbten. Wir werden ihre Ketten zerreißen, schreien sie, und uns von ihrer Herrschaft befreien. Doch der Herrscher im Himmel lacht und spottet über sie. In seinem Zorn straft er sie und erschreckt sie mit seiner heftigen Wut. Denn der Herr spricht: Ich habe meinen König auf dem Zion, meinem heiligen Berg, eingesetzt. Der König verkündet den Beschluss des Herrn. Der Herr hat zu mir gesprochen: Du bist mein Sohn. Heute habe ich dich gezeugt. Bitte nur darum, und ich will dir die Völker zum Erbe geben, die Enden der Erde zu deinem Eigentum. Du wirst sie mit eisernem Stab zerschmettern und sie zerschlagen wie Tontöpfe. Deshalb, ihr Könige, handelt klug, lasst euch warnen, ihr Herrscher der Erde. Dient dem Herrn in Ehrfurcht und jubelt ihm zu mit Zittern. Beugt euch vor dem Sohn Gottes, damit er nicht zornig wird und ihr euer Leben verliert, denn sein Zorn bricht leicht aus. Glücklich sind alle, die bei ihm Schutz suchen.
Jubelt dem Herrn zu mit Zittern, wie geht das? Hat ein paar spannende Fragen in diesem Psalm. Wenn man den Psalm als Ganzes anschaut, dann ist es ein Königspsalm. Ich sage es einmal so, es geht um den König. Und in dieser Lehre über den König und über das Regieren Gottes in dieser Welt ist die Lösung auf das Problem, das wir anschauen und das in den Psalmen so behandelt wird. Es ist ein Psalm, der über das Regieren Gottes redet. Und es ist wichtig, dass wir da ein bisschen sehen, wie die Sprache funktioniert. Zum Beispiel haben wir im Hebräischen, das ist die Originalsprache vom Alten Testament oder vom größten Teil, haben wir das Wort Yashav, das heisst einfach sitzen. Das heisst, wenn ihr heimgeht und ihr macht Yashav, dann sitzt ihr ab. Aber im Alten Testament, wenn ein König sitzt, Yashav macht, dann sitzt er nicht nur, dann thront er eben. Also es wird so ein bisschen gehobener ausgedrückt. Also da heisst es, da haben wir das Wort Yashav, doch der im Himmel Yashav, der im Himmel thront, der lacht. Das heisst, entscheidend ist, wer die Aktivität macht. Ihr habt noch mehr so Wörter, zum Beispiel Kiseh, das ist der Stuhl. Habt ihr einen Stuhl daheim? Er hat einen Stuhl daheim. Das ist einfach ein normaler Stuhl, gell? Weil du auf dem Stuhl sitzt. Aber wenn ein König auf einem Stuhl sitzt, dann ist das nicht einfach ein Stuhl. Das ist ein Thron. Oder das Wort Bayit, das ist Haus. Irgendwo habt ihr das Wort Haus. Das wird immer mit Haus übersetzt, wenn es du und ich bist quasi. Aber wenn ein König ins Haus hineingeht, dann ist das eben ein Palast. Und da haben wir etwas sehr Schönes im hebräischen Denken, nämlich, dass es darauf abkommt, wer etwas macht. Wer etwas macht, verwandelt da, was gemacht wird. Also wenn du heimgehst in deine Bude, wo gehst du denn hin? Ja, das ist jetzt eine gute Frage. Im Neuen Testament, das ist jetzt eine kleine Klammerbemerkung, im Neuen Testament heisst das, wer an Jesus glaubt, eine Tochter oder ein Sohn vom Höchsten ist. Adeliges Blut hast. Das heisst, wenn du heimgehst und du hast Mühe mit deiner Bude. Ja, das ist nicht einfach eine Bude. Das ist ein Palast, wo du drin gehst, wenn du an Jesus glaubst. Und der Stuhl, wo du brauchst, um am Morgen dein Morgen essen, das ist nicht einfach ein Stuhl. Geht's noch? Wo sitzt du denn dran? Auf einem Thron. Okay? Einfach mal so als Idee. Warum eigentlich auch nicht? Mein Palast, wisst ihr, wo er ist? Er ist gerade da oben. Und du darfst mich gerne mal in deinen Palast einladen, damit wir miteinander auf den Thron sitzen. Okay? Der, der drauf sitzt, verwandelt da, wo er drauf sitzt. Der, der drin wohnt, verwandelt da, wo er drin wohnt. Es kommt eben darauf an, wer da ist. Und im Alten Testament werden die Wörter anders übergebracht. Das heisst, wenn es heisst, der im Himmel sitzt, der sitzt eben nicht nur, der thront. Das ist genau das, was wir da hatten. Doch der im Himmel thront, der lacht. Und spottet über die, die meinen, sie können gegen ihn ankommen. Also, da haben wir etwas Schönes und etwas Spannendes in dem Psalm, dem Königspsalm. Und wir haben hier den Anfang von der Hauptaussage der Psalmen. Und von der Lösung auf unser Problem. Und das ist die wichtigste Theologie in den ganzen Psalmen, nämlich der Herr regiert auf seinem Thron. Da können wir gerade die ganzen Psalmen zusammenfassen mit dieser Aussage. Und ich mache das ganz schnell, damit ihr das ein bisschen seht, wenn ihr Psalmen leset. In den Psalmen heisst, der Herr regiert auf seinem Thron von Anfang der Schöpfung. Von Alters her heisst, das heisst vom Anfang der Schöpfung bis in Ewigkeit. Es gibt keinen Moment, wo du könntest sein in der Geschichte der Menschheit oder von deinem Leben und du stellst die Frage, regiert Gott? Die Antwort ist klar. Jawohl, Gott regiert. Er regiert auch über das Wasser. Das ist das Wasser, das ist das Bild, das sie gebraucht haben für die Kräfte vom Chaos in der Welt und vom Bösen auch. Also im alten Israel, da sind sie nicht gerne auf das Mittelmeer raus, das ist so ein bisschen beunruhigend gewesen, oder? Es hat Völker gegeben, die gerne auf dem Meer waren. Die Juden sind das nicht gewesen. Das Wasser ist ein Symbol für Chaoskräfte. Und Psalmen sagen, Gott regiert über die Kräfte vom Chaos in dieser Welt. Jetzt, die kennen wir auch. Die sind real und Kräfte vom Bösen. Er regiert über dem. Und er regiert auch über die Nationen, über die Völker. Und Gott regiert durch seinen Gesalbten. Das heisst, Gott regiert indirekt in dieser Welt. Er delegiert seine Autorität einer Person. Und das ist der gesalbte König. Das haben wir vorher dann gehört in dem Psalm. Die Könige dieser Welt stehen zum Angriff bereit und die Machthaber verbünden sich miteinander zum Kampf gegen den Herrn, der regiert im Himmel, und gegen den König, den er gesalbt hat. Man hat damals Könige oder Propheten gesalbt, das heisst, man hat Öl über sie geleert und mit dem ist die Salbung Gottes, die Autorität Gottes in ihr Leben gekommen. Und sie konnten im Sinn Gottes dann auch handeln, so wie es Gott hat wollen, der Gesalbte. Und das Wort im Neuen Testament, das wir hier haben, ist das Wort Messias. Das heisst, zur Zeit der Psalmen, da haben wir den König David, wir haben den König Salomo und andere Könige, das waren Gesalbte. Gott hat seine Autorität ihnen delegiert, dass sie in seinem Sinn regieren. Und wenn wir weitergehen, und wir sehen da, dass Psalmen weit über das ausgehen, was sie beschrieben haben, sie gehen weit rein ins Neue Testament, wo der wirkliche Gesalbte Gottes kommt, nämlich der Messias Jesus Christus. Und jetzt kommen wir langsam näher zu unserer Antwort. Weil der Psalm 22, den ich vorhin vorgelesen habe, da haben die einen von euch gedacht, das kenne ich doch von irgendwo her. Da hat doch Jesus auch gesagt am Kreuz, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und das stimmt. Wir lesen im Neuen Testament über Jesus, und er am Kreuz hängt, kurz bevor er stirbt. Gegen 3 Uhr schrie Jesus laut, Eli, Eli, lema sabachthani. Das bedeutet, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Da zitiert Jesus den ersten Satz von dem Psalm, vom Psalm 22. Und wenn ein Jude einen Psalm wollte zitieren in der Ganzheit, dann hätte er es auch so machen können, dass er nur den ersten Satz genannt hat. Dann hat man gewusst, ah, er meint jetzt den ganzen Psalm. Und man sieht da, wie Jesus am Kreuz ist und er sagt, ich erlebe, dass mein Gott mich verlassen hat. Aber im Psalm 22 gibt es eine Wende. Wisst ihr das noch? Ganz plötzlich kommt es gut. Und Jesus Christus vertraut sich da mit allem, was er hat, dem Gott an, wo er im Moment sagt, du verlässt mich, obschon ich gerecht gelebt habe. Es kommt noch gut. Und wir haben die Tatsache, dass Jesus gestorben ist und man das Gefühl hat, die Kräfte vom Bösen haben gewonnen. Die Verzweiflung hat gewonnen. Die Dunkelheit hat gesiegt. Und wir erleben im Neuen Testament, dass Jesus tatsächlich lieblich von den Toten geweckt worden ist vom Vater im Himmel. Und da ist da, wo der grosse Unterschied ausmacht. Die Verstehung von Jesus Christus ist die Grundlage, die dazu führt, dass es in unserem Leben zu einer Veränderung kommen kann. Dass dann, wenn wir das Gefühl haben, den Glauben verhebt nicht, dass wir mit Gewissheit sagen, es wird noch gut kommen. Gott wird Psalm 1 noch erfüllen. Keine Frage, kein Zweifel. Das haben sie sofort erlebt. Die Jünger, die mit Jesus gelebt haben und erlebt haben, dass Jesus umgebracht worden ist, die waren verzweifelt. In grösster Dunkelheit der Seele haben sie weitergelebt. Zwei davon sind die Jünger, die auf dem Weg nach Emmaus waren. Und die sind depressiv gewesen, man muss wirklich so sagen. All ihre Hoffnung ist zerschüttert worden. Sie haben gesagt, wir haben unser Vertrauen in Jesus gesetzt, es hat nicht funktioniert. Und dann kommt Jesus zu ihnen, der Auferstandene, und redet mit ihnen und erklärt es ihnen. Und Jesus sagt, musste denn der Messias das nicht alles erleiden, um zu seiner Herrlichkeit zu gelangen? Und dann, wo sie merken, Jesus ist auferstanden, kommt immense Freude zurück in ihr Herz. Und wir können hier sehen, dass Psalmen eigentlich das Leben von Jesus Christus beschreiben. Wenn ihr wissen wie Jesus gelebt hat und was mit seinem Leben auf sich hat, könnt ihr Psalmen lesen. Leset mal den Psalm 22 und denkt, da ist das, was Jesus erlebt hat. Psalmen sind schon fast ein bisschen eine Biografie von Jesus. Er singt sie. Er singt über sein eigenes Leben. Damit wir sehen, dass bei ihm aus den Verzweiflungen heraus gleich noch gut kommt. Die Wende, die wir hier haben in dem Psalm 22, befreie mich aus dem Rachen des Löwen, rette mich vor den Hörnern der Büffel. Und dann der Wechsel, ja, du hast mich erhört. Wie sicher können wir sein, dass das auch bei uns stattfinden darf? Ja, so sicher, wie wir sein können, dass Jesus auferstanden ist. Und wenn du da bist und du fragst dich, wie soll ich reagieren, wenn der Glaube nicht funktioniert, dann darfst du mit der Gewissheit weiterleben, dass es wird zu einer Wende kommen. Und die Gewissheit ist nicht, weil du gewiss bist, sondern weil wir wissen, Jesus Christus ist auferstanden. Der Grund, warum es da zu dem Wechsel kommt in dem Psalm, Gewissheit, ist begründet in der Auferstehung von Jesus Christus. Gott, der eingreift und der sagt, es wird nicht ewig schlecht laufen in deinem Leben, sondern es wird zu der Veränderung kommen. So sicher, wie Jesus auferstanden ist, so sicher kommt es mit deinem Leben auch gut. Und der Psalm 1, der verhebt dem Fall gleich. Und wir haben ganz ein wichtiges Thema da, nämlich das, dass wir als Gläubige manchmal erleben, dass Sachen nicht so laufen, wie man es erwartet, gemäss dem Glauben. Und wir haben die Aussage, dass wir trotzdem, trotz allen scheinbaren Beweisen, dass der Glaube nicht verhebt, dürfen weiter festhalten an Glauben an den König, an Jesus, an den Gesalbten, der genau die gleiche Erfahrung gemacht hat. Und durch den Glauben an Jesus Christus, sagt uns die Bibel, sind wir mit ihm verbunden. Und da, was für Jesus wahr ist, das ist auch, wie der Taufe zelebriert und zeigt. Das, was für Jesus wahr ist, ist auch für uns wahr. Wir sind so sehr mit Jesus verbunden. Dass jawohl, Jesus gestorben ist, aber er ist eben auch auferstanden. Und so sicher, wie Jesus gestorben und auferstanden ist, werden auch wir dürfen erleben, dass es gut kommt. Dass es zu einer Wende kommt. Und diese Art von, ich muss es fast so sagen, von Trotzreaktion. Weil, gell, wir sind in unserem Leben inne und wir denken, funktioniert der Glaube? Und da gibt es eine heilige, gottgeschenkte Trotzreaktion. Das ist das, was die Bibel Glauben nennt. Man sagt, jawohl, und ich halte fest am Bekenntnis, dass Gott regiert und dass es gut wird kommen. Psalmen buchstabieren das durch alle Böden durch. Ich zeige euch das ganz kurz. Der Herr ist König und herrlich gekleidet. Das klingt super, gell? Aber wisst ihr, zu was für einem Zeitpunkt die Juden das gesagt haben? Sie haben das zu einem Zeitpunkt gesagt, wo andere geherrscht haben über ihnen, wo sie in ihrer realen Erfahrung in dieser Welt nicht einen Beweis hatten, dass das wahr ist. Und sie haben trotzig reagiert und gesagt, wir glauben und halten fest am Bekenntnis. Nein, Gott ist der König. Das auch da. Verkündet es den anderen Völkern, der Herr ist König. Das haben sie zu einer Zeit gesagt, wo wer regiert hat? Assyrien. Andere sind der Chef gewesen. Und sie sagen ganz diszipliniert, trotzig, im Glauben, verkündet es den anderen Völkern, der Herr ist König. Das ist Glaube. Fest gegründet ist die Erde und sie wird nicht wanken. Und der Herr wird für alle Völker ein gerechter Richter sein. Ihre Erfahrung hat ganz etwas anderes gesagt. Aber sie haben gesagt, nein, wir glauben an Gott, dem König. Der grundsätzliche Theologie von den Psalmen. Nochmal eins, den muss ich einfach anbringen. Jubelt dem Herrn zu. Obschon ich im Moment schwierige Glaubenserfahrungen mache. Jubelt dem Herrn zu, ihr Bewohner der Erde. Seid fröhlich und lobt ihn laut, denn, da fällt noch das D, denn der Herr kommt, die Erde zu richten. Er wird die Welt richten mit Gerechtigkeit und alle Völker nach seiner Wahrheit. Da haben sie alles gesagt, zu einem Zeitpunkt, wo alle Beweise ihrem Leben etwas anderes gesagt haben. Und das ist da, wo die Bibel uns dazu aufruft. Wenn du das Gefühl hast, mein Glaube funktioniert nicht, dann kannst du reagieren und kannst sagen, ich gebe den Glauben auf. Dann bete ich weiter für dich, dass du kannst zurückkommen zum Glauben. Was die Bibel für einen Weg vorschlägt, ist die Trotzreaktion. Ist der Glaube, wo du dir von Gott auch kannst immer wieder schenken lassen, dass der Herr tatsächlich regiert. Im Neuen Testament klingt es so, in dem grossen Kapitel, wo Glaubenshelden beschrieben werden, im Hebräer 11. Durch den Glauben verließ er, da ist der Mose, Ägypten und fürchtete nicht den Zorn des Königs. Denn, jetzt müssen wir die Formulierung anschauen, er hielt sich an den, den er nicht sah, als sähe er ihn. Er hat Gott nicht gesehen, aber er hat sich entschieden, er regiert trotzdem. Und wenn du durch schwierige Zeiten gehst in deinem Glauben, dann mach es wie der Mose. Mach es wie Jesus. Halt fest an Jesus, an den König. Warum? Weil du sagst, ich glaube daran, dass das, was die Bibel sagt, effektiv stimmt, dass der Herr regiert und dass es wird zu dieser Wende kommen. Wie sicher kannst du sein? Ja, so sicher, wie Jesus auferstanden ist von den Toten. Und darum, weil das passiert ist, das ist keine Frage, garantiert wird der Zeitpunkt kommen in deinem Leben. Und darum, jetzt, solange du das noch nicht erlebst und siehst, halte dich an dem fest, wo du zwar nicht oder noch nicht siehst, aber lebe so, als würdest du ihn sehen. Das sind die Augen vom Glauben. 2. Korinther sagt, denn wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Ja, ich wünschte, ich könnte euch eine andere Botschaft bringen. Aber es gibt die Zeiten, wo man nicht im Schauen lebt, sondern im Glauben an das, was im Moment noch nicht sichtbar ist in unserem Leben. Das ist die Realität. Und wisst ihr, wie Gott sich fühlt, wenn wir das so machen? Hey, er sagt, meine Kinder vertrauen mir. Das ist so schön. Aus welchen Gründen auch immer ist es noch nicht möglich, das Gute in ihr Leben zu bringen, was ich ihnen verheißen habe, gemäss Psalm 1. Und sie leben in einer Welt, wo Menschen nicht nach Gottes Weg leben. Und die haben Erfolg. Aber trotzdem glauben sie an mich. Wow. Ich denke immer wieder an meine Kinder. Wenn sie so handeln in ihrem Leben, dann fühle ich mich auch gut als Vater. Es gibt manchmal Gründe, warum ich das Gute, das ich ihnen eigentlich gerne geben würde, nicht sofort kann geben. Und sie handeln gleich nach dem, wie es richtig ist. Das ist richtig gut, auch für die Eltern. Und ich glaube, wenn wir so leben, löst das etwas aus im Vaterherz. Und so möchte ich jetzt für dich beten, dass wenn du durch eine Zeit durchgehst, wo du sagst, mein Glaube funktioniert nicht, dass du darfst wissen, sogar zur Zeit der Bibel haben die Gläubige das erlebt. Und sie haben einen Umgang damit gefunden, der gegründet ist im Vertrauen in Gott, der regiert. Und ich möchte jetzt für dich beten, dass der Herr es dir schenken kann, dass du das gleiche Vertrauen kannst weiterleben. Die Trotzreaktion kannst haben gegenüber dem, was da sichtbar vielleicht ist in deinem Leben. Dass du sagst, nein, Herr Jesus, ich halte weiter an dir fest. Danke, Vater im Himmel, dass du Jesus Christus von den Toten auferweckt hast. Real, physisch, lieblich. Und dass so sicher, wie da passiert ist, wir auch dürfen die Gewissheit haben, dass du zu deinem Ziel kommst mit uns. Und dass, wenn es im Moment schwierig ist im Leben und im Glauben, dass du die Wende wirst herbeiführen. Und Jesus Christus, danke, dass du das selber durchbuchstabiert hast. Dass du dein Vertrauen im entscheidenden Moment, wo du am Kreuz gehangen bist und gewusst hast, jetzt verliere ich alles, sogar die Zuneigung von meinem Vater scheinbar, dass du in dem Moment sogar dann dein Vertrauen in Gott gesetzt hast. Und Jesus Christus, so bitten wir dich heute Morgen für uns alle, die am Kämpfen sind in diesem Bereich. Weck du in uns wieder ganz neu das Vertrauen, dass du, Jesus Christus, der König, bist und bleibst. Und die Gewissheit, dass es wohl wird werden in unserem Leben. Und die Freude daran, gerade auch in dieser Zeit von dieser schwierigen Zeit, weiter unser Herz rein zu behalten und nach deinen Geboten zu leben. Und nicht anfangen so zu leben, eben wie die Gottlosen leben. Sondern unser Leben weiter auf dich auszurichten. Wir bitten dich, dass du das Wunder in uns vollbringst. Und wir bitten dich für die, die aufgehört haben, glauben. Unsere Freunde, unsere Eltern, unsere Kinder, Menschen, die wir lieb bekommen haben. Wir bitten dich für sie, wir bitten dich für Bart Campolo, wir bitten dich für andere. Herr, die aufgegeben haben, aus welchen Gründen auch immer, wir bitten dich, dass du sie zurückliebst ins Vertrauen zu dir. Danke für die Psalmen, danke für die unwahrscheinliche Ehrlichkeit. Danke für das, dass die Psalmen unserem eigenen Erleben so nahe kommen. Und wir bitten dich, dass du uns in den Glauben weckst. Für uns selber und für unser Umfeld. Amen.